Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist nicht Jasmin Mausow, sondern Jasmin Mausow hier sitzt neben mir. Mein Name ist Patricia Löwe. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung mit dem Titel Lernen, Lernen, Religion und Nachhaltigkeit in der Reihe Brücken statt Brüche, die gefördert wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das ist ein Projekt der Guardini-Stiftung, in dem wir uns seit letztem Jahr auseinandersetzen mit diversen Konzepten der Nachhaltigkeit, solchen, die nicht nur Energieressourcen oder das Klima betreffen, sondern solche, die auch menschliche Ressourcen, Erinnerung, Geschichte, Wahrhaftigkeit, Authentizität betreffen. Der heutige Abend wird wie alle Abende in dieser Reihe als Podcast aufgezeichnet. Das heißt, alles, was Sie sagen, können wir später in unserer Aufnahme hören. Keine Sorge, es gibt keine Bildaufzeichnung. Das heißt, wer das Bedürfnis hat, seinen Monitor anzumachen, kann das tun. Das wird also später nicht veröffentlicht. Es ist allerdings viel praktischer, wenn Sie Ihre Fragen im Chat formulieren, sodass Frau Mausow, die gleich moderieren wird, die Fragen dann gesammelt und gut kuratieren stellen kann. Also tun Sie sich keinen Zwang an, Fragen, Kommentare können in den Chat. Wir werden uns jetzt also anderthalb Stunden mit diesem sehr spannenden Thema befassen und ich darf noch ganz kurz unsere Moderatorin vorstellen. Also Frau Mausow arbeitet an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und zwar als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie. Sie promoviert derzeit im Dr. Theol. Wir freuen uns sehr, Sie heute als Moderatorin hier zu haben und ich übergebe ihr jetzt das Mikrofon und verschwinde in den Hintergrund.
Ja, vielen Dank, Patricia. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur heutigen Abendveranstaltung. Ich darf Sie ebenfalls begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen ReferentInnen. Einmal Esmael El-Maroufi und Clemens Wustmanns. Wir werden jetzt so vorgehen, dass ich zunächst Esmael El-Maroufi vorstelle und dann werden wir von ihr einen kurzen Input hören. Dasselbe machen wir dann für Clemens Wustmanns und kommen dann miteinander ins Gespräch und gucken, was Religion mit Nachhaltigkeit zu tun hat und beides vielleicht mit Lernen. Ja, Esmael El-Maroufi ist derzeit Juniorprofessorin. Also Professorin, Juniorprofessorin Esmael El-Maroufi an der Universität Münster, an der Professur für islamische Philosophie mit Schwerpunkt islamische Ethik. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Tier- und Umweltethik, Schöpfungstheologie und Bioethik und Intersektionalitätsforschung. Zu ihrem Profil gehören diverse Veröffentlichungen, die zu unserem heutigen Thema passen würden. Zwei davon möchte ich an der Stelle kurz nennen. Ihre Monographie aus dem Jahr 2021 mit dem Titel Ethik des Mitseins, Grundzüge einer islamisch-theologischen Tierethik, aber auch beispielsweise der Artikel mit dem tollen Titel Und nach uns die Sinnflut? Fragezeichen auf dem Weg zu einer islamischen Umweltethik. Darüber hinaus, mit Blick auch auf Lernen, Lernen, möchte ich nicht verschweigen, dass sie ein Einzelprojekt hatte, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem Thema Denk-Praxis-Anregung für Umweltbildung im islamischen Religionsunterricht. Esma, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Bitte.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr auf die anstehende Diskussion. Ich hatte mir Gedanken gemacht, welche Perspektiven wichtig sind und inwiefern man das Thema Lernen, Lernen und das im Hinblick auf Frage nach Umwelt und Bildung und Religion zusammenbringen kann. Denn in der Tat assoziiert man heute, wenn man an Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegungen denkt, nicht unbedingt primär Religionen. Ganz zum Gegenteil bewegen sich diese Diskurse häufig im areligiösen Kontext, sodass man vielmehr manchmal das Gefühl hat, dass sogar Ängste bestehen, wenn man daran denkt, dass Religionen hier mit einbezogen werden könnten. Im Sinne von, was können diese monotheistischen Religionen insbesondere schon für einen Beitrag leisten, waren sie es doch, die in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten möglicherweise sogar sehr stark dafür verantwortlich waren, dass anthropozentrische und androzentrische Perspektiven hier und da erst aufkeimen konnten und vielleicht sogar in einzelnen Denkmustern sich verfestigt haben. Aber gerade hier bedarf es tatsächlich der Religion. Nicht nur, um genau diese Perspektiven selbst binnentheologisch zu dekonstruieren und neue Lösungsstränge, neue Perspektiven auf diese Themen zu geben, sondern insbesondere auch, weil Religion bis heute noch Millionen, Milliarden Menschen hinsichtlich ihrer Werte beeinflussen. Also bis heute noch, da kann man davon sprechen, dass mehr als 80% der Menschen weltweit sich einer Religion zugehörig fühlen und oder sich hinsichtlich ihrer Werte von einer Religion beeinflussen lassen. Und genau hier kann Religion und daher eben auch die Islam, der Islam mit ihrer islamischen Theologie als die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der eigenen Religiosität und der eigenen islamischen Geistesgeschichte, kann genau hier Religion greifen und versuchen, andere oder neue, alte Perspektiven, je nachdem, nochmal neu zu diskutieren und neue Perspektiven auf verschiedene Themen im Kontext der Schöpfungstheologie zu bieten. Denken wir zum Beispiel an die große Frage nach dem Menschen. Was ist der Mensch? Im islamischen Kontext, in der islamischen Geistesgeschichte gab es viele Versuche, den Menschen als etwas Ganzheitliches zu begreifen. Und wenn wir den Menschen ganzheitlich betrachten möchten, im Sinne von eben nicht andro- oder androzentrisch im Mittelpunkt des Seins und er alleine habe Anrecht überhaupt, sich in irgendeiner Art und Weise seinen eigenen Interessen berücksichtigt zu wissen, sondern eben ganzheitlich im Sinne eines Menschen, der sich als Mitseiendes begreift, im Sinne von ein Mitseiendes, dass das andere mitdenkt in seinem eigenen Handeln, das andere mitdenkt hinsichtlich des Seins, der eigenen Ethik. Und wenn das der Anspruch einer islamischen Theologie ist, steht natürlich Verantwortung und Gerechtigkeit im Zentrum. Und das passt insofern eines der häufigsten, wenn nicht der häufigste ethische Termin im Koran, der Begriff der Gerechtigkeit ist. Also kann hier eine religiöse Bildung auch fragen, wie können wir eben hier ansetzen und zu einem nachhaltigen Umgang mit diesem Verantwortungsbegriff führen, also dass die Theologie zu diesem nachhaltigen Umgang mit diesem Begriff führt. Welche Möglichkeiten gibt es dann, eine Verbindung herzustellen zu den anderen lebendigen, nichtmenschlichen Lebendigen, und wie bringen wir das alles überhaupt zusammen? Und das sind Perspektiven, die sicherlich heute diskutiert werden können gemeinsam.
Vielen Dank, da kam schon sehr viel. Wow, ich muss mich mal kurz sammeln. Gerade die schöpfungstheologischen Aspekte, ich hoffe, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Zuvor stelle ich Ihnen jetzt noch Dr. Clemens Wustmanns vor. Clemens Wustmanns wurde nach dem Studium der Fächer Evangelische Theologie und Geschichte im Jahr 2015 im Fach Systematische Theologie mit einer Arbeit zum Thema Tierethik als Ethik des Artenschutzes promoviert. Nach seinen Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Ethik, Sozialethik an der Ruhr-Universität Bochum und an der Humboldt-Universität zu Berlin ist er seit 2021 wissenschaftlicher Koordinator des transdisziplinären internationalen Graduiertenkollegs mit dem Titel Transformative Religion, Religion als situiertes Wissen in sozialen Transformationsprozessen an der Humboldt-Universität zu Berlin, genauso wie an den Universitäten Stellenbosch, Western Cape und KwaZulu-Natal. Clemens, wir hören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich kann eine ganze Menge von dem, was Esma El-Maroufi zum Auftakt gesagt hat, nur unterschreiben und mich da sozusagen anschließend einschreiben, die Gedanken gleich fortführen. Das vielleicht so als Prämisse vorneweg. Sie werden merken, dieses Thema Nachhaltigkeit, das taugt jetzt nicht zur Profilierung irgendwie zwischen verschiedenen Religionen oder Konfessionen, im Gegenteil. Also wir haben das gemeinsam auch immer so formuliert, wenn es sowas wie eine Trennlinie gibt, dann eigentlich läuft die quer zu den Religionsgrenzen, dann läuft die gerade auch in der theologischen Reflexion eigentlich, ich sag mal, zwischen denen, die das für eine originäre Aufgabe der Theologie halten, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, und denen, die das kritisch sehen würden. Aber da, wo sozusagen für die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit argumentiert wird, da haben sie ganz große Übereinstimmung, ob sie das aus einer christlichen, aus einer islamischen oder auch aus einer jüdischen Perspektive formulieren. Und das wäre dann auch meine erste These. Also ich habe drei Thesen formuliert, mal so zum Einstieg für mich im Nachdenken. Und meine These wäre ein sehr deutliches Plädoyer dafür, das ist jetzt keine ganz große Überraschung, dass Menschen, die sich mit Religion als auf einer Reflexionsebene beschäftigen, Menschen, die Theologie treiben, sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen sollten, und zwar sehr deutlich. Ich halte die Thematisierung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Theologien für geboten, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, ich habe das mal deskriptive Redlichkeit genannt, also ich glaube, religions- wie konfessionsübergreifend ist es schlicht, wenn wir über Religion reflektieren, ganz beschreibend einfach, ohne dass wir jetzt groß Ethiken entwickeln, die normative Prinzipien haben oder dass wir moralische Ansprüche erheben. Wir können das nicht ignorieren, dass Nachhaltigkeitsdiskurse seit Jahrzehnten mit religiöser Konnotation geführt werden. Für mich als evangelischen Theologen, also Kontextualität ist ja immer wichtig, ich bin westdeutscher evangelischer Theologe, würde ich eben sagen, naja, sowas wie die Umweltbewegung der 70er, 80er Jahre, das ist nicht denkbar, wenn man religiöse Konnotationen und auch stark kirchliche Konnotationen da rausschreiben würde. Das ist einfach aus dieser historischen Perspektive angemessen, sich damit dann auch auseinanderzusetzen und zu fragen, wie genau ist denn diese Milieu-Überschneidung erklärbar. Und ich halte tatsächlich das nicht nur für deskriptiv redlich, sondern auch normativ für geboten, also da, wo Ethik, theologische Ethik normativ wird, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und das Hauptstichwort hat Esma El-Marufi gerade für die islamische Theologie schon benannt, und die würde ich für die evangelische christliche Theologie genauso unterschreiben, und das ist Gerechtigkeit. Ich halte tatsächlich, und da können wir gleich gerne noch ein bisschen länger drüber sprechen und das ausführen, Gerechtigkeitsgründe für das zentrale Argument, warum Theologien sich auch normativ, präskriptiv mit Nachhaltigkeit beschäftigen sollten. Das wäre die erste These. Zweitens würde ich sagen, wie konkret kann das aussehen und was für einen Mehrwert können denn eigentlich Perspektiven nachhaltigen Lebens aus religiösen Lern- oder Bildungsprozessen bekommen? Und für mich, wenn ich drüber nachdenke, ist eigentlich eine der spannendsten Ideen, dass religiöse Bildungs- und Lernprozesse sowas wie das Potenzial hoffnungsstiftender Narrative für ein nachhaltiges Leben eröffnen. Was meine ich damit? Relativ platt gesagt, wir haben kein Informationsproblem. Wir wissen eigentlich auf einer rationalen Ebene, wenn wir nicht vollkommen ignorant sind, dass wir tunlichst das, was wir momentan machen, nämlich in sehr unnachhaltigen Zeiten zu leben, mit sehr unnachhaltigen Lebensstilen. Ja, wir sprechen heute am Black Friday über dieses Thema, dass wir das ändern sollten, dass sich da was ändern muss. Das ist uns, wenn wir jetzt nicht gerade für irgendwelche Springer-Medien absurde Leitartikel verfassen oder sowas als Job, dann ist uns das klar. Viel interessanter ist aber die Frage, warum machen wir das nicht? Ja, also warum hindert uns, obwohl wir doch diese Informationen haben, immer noch eine ganze Menge dran, diese Änderungen umzusetzen? Und ich glaube, da anzusetzen und zu sagen, wir haben im Gegensatz dazu nicht nur Ideen von Verzicht und von der großen Katastrophe, von der wir erzählen, sondern wir können hoffnungsstiftende Narrative entwickeln, dass Dinge anders sein können. Und da ist, glaube ich, eine religiöse Konnotation ein Potenzial. Auch dazu gerne später mehr, wenn das interessiert. Und meine letzte These wäre, dass dann eben auch interdisziplinär orientierte Bildungs- und Forschungsprozesse, also ich glaube, über Nachhaltigkeit können wir nicht vereinzelt nachdenken, sondern das sind ganzheitliche Prozesse, und innerhalb der Wissenschaft, in der wir uns bewegen, den Uni-Kontexten, muss das und passiert es ja auch interdisziplinär. Und da sollte man aus meiner Sicht schauen, dass diese Gesprächssituationen die Theologien nicht nur instrumentalisieren, das passiert sehr häufig und sehr schnell, sondern die größte Chance, die aus meiner Sicht da eigentlich besteht, die wäre, die Theologien zu nutzen im Blick auf ihre hermeneutischen Kompetenzen. Denn die haben TheologInnen ganz selbstverständlich, ja, und das ist sozusagen Kerngeschäft unserer Arbeit. Und die Chance, die einfach darin besteht, häufig sehr implizite und oft nicht mal mehr ausformulierte moralische Ansprüche innerhalb von Nachhaltigkeitsdebatten, die zu reflektieren und letztlich dadurch zu stärken. Das wäre sozusagen meine ganz operative Herangehensweise an das Thema. So viel erstmal von mir.
Vielen Dank, Clemens. Ich habe jetzt für mich zwei verschiedene Dinge rausgehört und würde als erstes einen Punkt aufgreifen wollen, den Esma gerade deutlich gemacht hat. Nämlich, ich habe im Vorfeld zur Vorbereitung für diese Veranstaltung mir so ein bisschen Nachhaltigkeitskonzepte angesehen und welche Aspekte dort genannt werden, wie man nachhaltig leben könnte, etc. etc. Was mir nicht begegnet ist, ist Religion. Zumindest in all denen, die ich mir angesehen habe. Und ich frage mich, wenn wir gerade von Nachhaltigkeit sprechen im Sinne eines ganzheitlichen Konzeptes, also vielleicht auch, was den Menschen in seiner Gänze in irgendeiner Form betrifft und insofern sehr viele Menschen weltweit sich als religiös bezeichnen oder sich als einer Religion zugehörig beschreiben würden, verspielen wir nicht etwas? Warum ist Religion nicht so sehr Teil der Diskurse über Nachhaltigkeit?
Ja, also ich glaube, es hat verschiedene Gründe eben. Also tatsächlich ist der Diskurs um Nachhaltigkeit häufig in der Geschichte, in der deutschen Geschichte zumindest, der letzten 30, beziehungsweise ist es schon ein bisschen länger her, jetzt 40, 50 Jahre sehr links gewesen, sehr säkular, also eher areligiös. Und entsprechend hat man diese Diskurse und diese Kämpfe, auch die man teilweise gekämpft hat, gefühlt ohne die Religion getätigt, obwohl das ja so in dem Kontext gar nicht stimmt. Also auch Kirchen waren ja mit dabei im hiesigen Kontext und das nicht gerade ohne. Auch die frühen muslimischen Generationen haben wir auch bereits erste MuslimInnen, die da erste Vereine gegründet haben und auch erste Positionen formuliert haben, islamisch-theologisch. Aber es war eben dennoch nicht prominent oder zumindest nicht stark präsent oder zumindest nicht sichtbar für diese Kämpfe, für diese Diskurse. Ich glaube schon, dass es da eben eine Trennung gab, die man vermeintlich wahrgenommen hat, eben aufgrund der Tatsache, dass Religionen dafür verantwortlich gemacht werden, also ich rede über die monotheistischen Religionen an dieser Stelle, dass sie eben verantwortlich seien für diese, wie ich vorhin erwähnte, eingangs anthropozentrischen Perspektiven, für die Perspektiven auf Natur, also auf die nichtmenschliche Lebewesen quasi, und dass hier eine nicht reflektierte noch nicht reflektierte Perspektiven vorhanden sind, obwohl das mittlerweile ganz anders aussieht. Und ich glaube, da hat man tatsächlich es versäumt, aber auf beiden Seiten würde ich behaupten. Also sowohl, aber da kann Herr Clemens mehr dazu sagen, ich würde sagen, sowohl seitens der Religionen hat man versäumt, das Ganze nochmal interreligiöser und interdisziplinärer in den 80er, 90er Jahren zu starten. Und auf der anderen Seite hat man es versäumt, ebenfalls eben einen Schritt auf die andere zuzugehen. Man hat aber auch nicht die Notwendigkeit gesehen, mit diesen Personen zusammenzukommen, also Personen im Sinne von Gruppen und Gemeinschaften. Das ist ja eine Erkenntnis, die sich erst in den letzten 1, 2 Jahrzehnten ergeben hat, dass zum Beispiel Motivation und Emotion eine sehr wichtige Rolle im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel sind. Also dass man das Thema nur dann, also dass man die Bildung für nachhaltige Entwicklung nur dann erreichen kann im Sinne von einer Umweltsensibilisierung und Nachhaltigkeitssensibilisierung, wenn bestimmte Punkte wie eben Motivation auch und Emotionen eine Rolle spielen. Und da können natürlich Religionen sehr viel leisten. Auf der anderen Seite braucht es aber die Religionen, die, das hatte ich auch eingangs erwähnt, sich mit ihren eigenen Narrativen auseinandersetzen und sich die Frage gefallen lassen müssen, an welchen Stellen haben unsere Narrative tatsächlich dazu geführt, dass man sich der Natur missbräuchlich zugewandt hat, dass kapitalistische Perspektiven vielleicht sogar begünstigt wurden, dass anthropo- und androzentrische Perspektiven begünstigt wurden, um überhaupt ernst genommen zu werden, also hinweg von Greenwashing der Religion und hin zu einem ernst gemeinten Diskurs, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.
Und Ja, also um das aufzugreifen, also würde ich absolut so unterschreiben. Ich glaube, das sind tatsächlich diese beiden gegenläufigen oder vielleicht sogar drei Stränge. Auf der einen Seite, also wie Esma ausgeführt hat, das ist ja so diese klassische Lynn-White-These, ja, also gerade die monotheistischen, vielleicht abrahamitischen Religionen, die eben an der Ausformung, so ist ja diese These, von Naturzerstörung, von einem übersteigerten Anthropozentrismus massiv beteiligt waren, also eine sehr religionskritische Haltung innerhalb der Nachhaltigkeitsbewegung damit begründet. Diese These ist nicht unumstritten, also ich würde sagen, das ist nicht von der Hand zu weisen völlig, aber das ist auch nicht, stimmt auch nicht ganz so. Also es gibt auch, glaube ich, eine ganze Menge Aufklärungsrationalität, die eigentlich gegen religiöse Vorstellungen in der beginnenden Neuzeit geprägt wurden, wenn man mal aus einer europäischen Perspektive denkt, wo ich sagen würde, also da, ja, also Descartes und sowas, da würde ich dann nicht nur die religiösen Kontexte verantwortlich machen. Aber von der Hand zu weisen ist das natürlich nicht. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, wie Esma auch ausgeführt hat, ja, wir haben es da natürlich auch mit einem für Europa, weite Teile Europas betrachtet, mit einerseits sowas wie einem Traditionsabbruch zu tun, also in einem Kontext wie Deutschland war natürlich in den 80er Jahren einfach auch noch viel selbstverständlicher, sich selbst als religiös zu identifizieren, als das heute ist. Also ich meine, Berlin ist da natürlich nochmal ein sehr special Kontext im Vergleich zum Rest von Deutschland, aber da, wo sozusagen die Selbstidentifikation als religiös und ein religiöses Weltbild vor ein paar Jahrzehnten noch viel selbstverständlicher war, war natürlich auch diese Verknüpfung von bürgerschaftlichem Engagement, von Lebensstilen und so weiter mit religiösen Fragen oder Weltanschauungen viel selbstverständlicher. Und das bricht, und da sind wir natürlich aktuell aus einer christlichen Perspektive auch nochmal an einem ganz dramatischen Punkt gerade, das bricht einfach weg. Zugleich haben wir natürlich diese Nachhaltigkeitsdiskurse, wenn man aus einer globalen Perspektive schaut, sehr stark als eine nordwestliche erstmal. Also zumindest in dieser, ich sag mal, verwissenschaftlichten Perspektive. Und da, wo eben Religion nach wie vor dominant ist für Gesellschaften, das fängt ja sozusagen in Osteuropa an, aber das hat man natürlich genauso im globalen Süden, jetzt mal aus der christlichen Perspektive, da werden dann eben Nachhaltigkeitsdiskurse ganz stark als so ein nordwestliches Phänomen und ein entsprechender Import wahrgenommen. Ja, also da gibt es, ich meine, du hast es eingangs gesagt, Jasmin, ich bin Koordinator in einem Projekt, wo Religion als situiertes Wissen verstanden wird. Und da hat man eben es auch mit ganz unterschiedlichen und abweichenden Formen von situiertem Wissen zu tun, als wir das in so einem Uni-Kontext in Deutschland formulieren würden. Also dann herrschen andere Naturvorstellungen vor, dann gibt es andere Weltverständnisse, die damit eben auch erstmal in Konflikt stehen, wie in einem nordwestlich betrachteten Nachhaltigkeitsdiskurs auf Natur geschaut wird und auf Umwelt. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, ja, beide Seiten haben jetzt nicht aufeinander gewartet. Ja, also wenn wir als Theologinnen, Theologen in so Nachhaltigkeitsdiskurse kommen, dann ist das in der Regel so, dass da jetzt nicht die versammelte Mannschaft darauf gewartet hat, dass endlich die Theologien auch mitmachen. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, ja, das darf man jetzt auch nicht verschweigen. Also die Leute, die sich in allen Theologien, also egal welcher Konfession oder Religion, mit dem Thema befassen, die kennen sich eigentlich alle ganz gut. So mal für den deutschsprachigen Kontext mindestens gesprochen, wir sind halt nicht so wahnsinnig viele, sondern der Großteil im Fach würde halt nach wie vor irgendwie sagen, ja, das ist ja ein Thema, das können dann andere machen. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Kernaufgabe und dem würde ich sehr widersprechen. Und das ist tatsächlich ein Problem, würde ich sagen, denn also das war ja auch Teil meiner Thesen eingangs, denn ich glaube, sowohl den Theologien und den Religionsgemeinschaften entgeht was, als auch dem, ja, sozusagen denen in irgendeiner Form an Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung ist ein schwieriger Begriff, jetzt gar nicht im Entwicklungszusammenhang gedacht, sondern Prozessen dahingehend, den daran gelegen ist. Und ich meine, wir haben natürlich, wenn man sich sowas anschaut, wie die Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, die hat schon Einfluss, glaube ich, dass das ist schon nochmal auf der Ebene kirchlicher Akteure, würde ich jetzt für den Katholizismus sagen, wirklich einen Unterschied gemacht. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Form von Einfluss, den das nehmen kann. Da jetzt aber sozusagen in diese grundsätzlichen und sehr vielschichtigen Debatten um Nachhaltigkeit den Transfer zu kriegen, das dauert, glaube ich, einfach auch noch. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich würde es vielleicht direkt aufgreifen. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, und zwar hat die National Association of Evangelicals in den USA ein Heft rausgebracht mit insgesamt 50 Seiten, wo sie zum nachhaltigen Umgang mit Gütern aufruft und insgesamt die Gesellschaft und die Christenheit in den USA aufruft, sich dem Klimawandel entgegenzustellen. Ich habe mir das kurz angeguckt und festgestellt, dass es letztlich schon so ist, dass man ganz klar sagt, Nachhaltigkeit ist so etwas wie ein Kerngeschäft, dass der Klimawandel betrifft uns alle, insbesondere aber gerade mit Blick auf den globalen Süden, den du gerade eröffnet hast, Clemens, gerade auch jene Personen, die dort leben und davon in einer anderen Form betroffen sein werden, wie beispielsweise Personen, die in Europa leben oder wie jetzt innerhalb unseres deutschen Kontextes. Was aber auch aus dieser Schrift hervorging, war beispielsweise, dass sich gewisserweise aus der Bibel in dem Fall eben keine direkten Maßnahmen gegen Umweltzerstörung oder dergleichen ableiten lassen könnten. Allerdings sei das Grundprinzip der Bewahrung der Schöpfung und das christliche Prinzip der Nächstenliebe schon etwas, was dazu aufruft, sozusagen die Auseinandersetzung mit der Umweltkrise zu führen. Jetzt wäre meine Frage, wie ist das? Also lässt sich gewisserweise aus einer schöpfungstheologischen Perspektive überhaupt so etwas, sagen wir, eine Norm ableiten, ja oder nein?
Ich kann ja mal anfangen, weil du mit den Evangelikalen gestartet bist. Ja, Schöpfung. Unumgänglich in dem Kontext. Schöpfungstheologie ist tricky, finde ich grundsätzlich. Nicht ohne Fallstricke, und das ist auch in diesem Fall so. Und ich würde es tatsächlich ambivalent sehen. Spannend übrigens, dass du mit auf diese Art einsteigst mit evangelikalen Bewegungen in den USA, denn das ist tatsächlich ein sehr, sehr breites, diverses Feld. Also das vielleicht nur noch als Randbemerkung. Wir assoziieren ja mit evangelikalem Christentum in den USA inzwischen auch gerne so irgendwie Trump-Wähler und so, ja. Und auch eben eher Widerstand gegen jede Form von Kampf gegen den Klimawandel, also irgendwie Beharrungskräfte, die das auch vielleicht sogar leugnen oder sowas. Und da sind natürlich dann auch gerade in Bezug auf das Verhältnis zu Naturwissenschaften ist gerade das Schöpfungssymbol oft auch ein sehr problematisches von der Verwendung her. Aber das ist, wie du richtig sagst, ein ganz breites Feld. Bin ich überhaupt kein Experte für. Wir haben einen Doktoranden bei uns im Team in Berlin, Philipp Angelina, der dazu arbeitet, zu Nachhaltigkeits Überzeugung im evangelikalen Christentum in den USA, und es ist unglaublich divers. Also das ist ganz spannend und sehr interessant tatsächlich. Ja, wir kommen, glaube ich, in religiösen Kontexten nicht drumherum, von Schöpfung zu sprechen. Das wird auch seit Jahrzehnten so gemacht. Bewahrung der Schöpfung ist dann so das Stichwort. Ich halte das für ambivalent. Das hat Stärken, aber auch eine Menge Schwächen, und ich würde es nie für sich stehen lassen wollen. Eine Stärke ist sicherlich, dass es eine gewisse Zugänglichkeit hat. Also für Menschen mit einem religiösen Weltbild ist, glaube ich, ersichtlich, wovon wir da reden. Das muss man sich ja immer, also Kontextualität ist ja was ganz Wichtiges. Wenn man sich das klar macht, in anekdotischer Evidenz jetzt irgendwie, ja, wenn ich in Berlin-Mitte auf irgendeiner interdisziplinären Veranstaltung bin oder mit Leuten, die aus den Naturwissenschaften kommen, spreche und ich da den Begriff Schöpfung nur fallen lasse, dann kriege ich riesiges Misstrauen. Und dann verbringe ich erstmal sehr viel Zeit damit, denen zu erklären, nein, ich bin kein Kreationist. Also was meine ich überhaupt, wenn ich Schöpfung sage? Ja, so, ich kann mich da, also so, dass man überhaupt gesprächsfähig bleibt. Auf der anderen Seite, weil ich das mit Kolleginnen und Kollegen natürlich auch oft bespreche, letzte Woche die witzige Rückmeldung gekriegt von Kollegen aus Wien, der im ländlichen Bayern mit LandwirtInnen diskutiert hat und sagt, ja, die Irritationspotenziale liegen auf einmal ganz woanders. Also den Schöpfungsbegriff problematisiert da niemand, sondern da sind es ganz andere Begrifflichkeiten und Debatten, die eher irritiert aufgenommen werden. Schöpfung ist insofern natürlich schwierig, weil wir nicht das, was man so unter naturalistischem Fehlschluss versteht, dem erliegen dürfen. Also aus der Idee, dass so wie die Dinge sind, dass sie deswegen auch so sein sollen. Denn ich glaube, die Vorstellung von, und da würde ich jetzt zunächst mal fürs Christentum sprechen, aber das gilt natürlich auch für andere religiöse Kontexte, die Vorstellung von Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt, in der wir leben, die ist ja genau sozusagen andersrum der Clou. Ja, also wir wissen ja, dass die Welt so wie sie ist, nicht das letzte Wort ist, wenn wir uns in christlichen oder in religiösen Kontexten bewegen, sondern wir können uns Welten vorstellen, die ganz anders sind, weil das ist die Hoffnungsperspektive, die wir ja letztlich haben. Diese Welt ist kritisierbar und veränderbar. Das ist ja genau die Hoffnung. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, und da könnte man theologisch jetzt, oder also aus einer evangelischen, systematischen Theologie weit ausholen, zu sagen, ja, aus dem So-Sein der Schöpfung kann man normative Prinzipien entwickeln. Oder man kann auch nur sowas versuchen wie die Bewahrung der Schöpfung. Das ist vielleicht auch eine Form von Titanismus. Ja, Bewahrung der Schöpfung ist die Aufgabe Gottes, würde ich erstmal sagen. Interessant wird es ja dann zu fragen, was machen wir jetzt damit? Also die plumpe Reaktion wäre ja zu sagen, naja, wir legen die Hände in den Schoß und was sollen wir schon machen? Wir warten auf das Ende aller Tage und dann werden wir schon sehen. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu platt. Sondern diese Verbindung von Schöpfung und Versöhnungsbedürftigkeit, die gibt ja eigentlich dann ganz spannende Impulse, gerade eben auch zu sagen, naja, weil wir wissen, dass diese Welt in Frage gestellt werden kann, kritisiert werden kann, ganz anders sein kann, gerade das gibt uns ja die Möglichkeit, was zu verändern. Und einen letzten, vielleicht jetzt hier noch, weil ich rede schon wieder viel zu lang, Jürgen Ebach, Alttestamentler, bei dem ich studiert habe, hat eine ganz tolle Formulierung gebracht zu der Frage, wie man die alttestamentliche Rede von der Schöpfung eigentlich verstehen kann. Und er spricht von einer utopischen Erinnerung. Das heißt, für Ebach ist es damit ganz klar, und das finde ich total nachvollziehbar, die Schöpfungsgeschichten, die biblischen, die erzählen ja gerade nicht, wie es früher mal war. Oder am Anbeginn der Zeit. Das ist nicht der Anspruch, zu sagen, wir haben jetzt hier eine irgendwie mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen konkurrierende Weltdeutung und erzählen, wie es war, sondern in diesem Bild einer utopischen Erinnerung steckt drin, dass eben über diese Vorstellung, dass diese Welt ursprünglich mal so von Gott intendiert war, dass darin eine Hoffnungsperspektive formuliert wird. Also in diesem Sprachbild einer Erinnerung wird eigentlich eine Utopie, eine Hoffnung formuliert, wie eine versöhnte Welt aussehen könnte. Und diese letztliche Versöhnung, das ist, christlich gesprochen, bleibt Aufgabe Gottes. Die Bewahrung der Schöpfung bleibt Aufgabe Gottes, aber das heißt nicht, dass wir dem nicht entgegenleben können, dass wir nicht in dieser Hoffnung eben auch dafür sorgen können, dass Dinge besser passieren, als sie momentan laufen. So viel erstmal.
Danke. Esma, magst du darauf aus einer islamischen Perspektive antworten? Inwiefern ist Schöpfungstheologie aus deiner Perspektive ambivalent oder vielleicht auch ein Schlüssel zu Diskursen über Nachhaltigkeit?
Gerne. Ich habe aber gerade eine Rückfrage noch zu Clemens, wenn ich darf.
Oh, wunderbar, gerne.
Ich finde es sehr spannend, was du angemerkt hast. Also gerade auch so diese utopische Erinnerung, finde ich. Ich finde dieses Bild sehr schön. Ich habe auch eine Kollegin, die dazu arbeitet. und finde das unglaublich spannend. Und gleichzeitig diese Ambivalenz, die du dargestellt hast, also auf der einen Seite eben Bewahrung der Schöpfung als etwas, was motivieren kann, aber gleichzeitig Titanismus, wie schön hast du es formuliert, im Sinne von am Ende des Tages ist eigentlich Gott der Bewahrer der Schöpfung. Ich frage mich, ob das aber nicht, wenn man Letzteres aufgreifen würde, nicht dazu führen würde, dass man so eine Lethargie statt so einen positiven Aktionismus fördern kann. Also das ist so meine große Frage, die sich mir dann stellt, wenn wir quasi diese Verantwortung abgeben. Du hast ganz klar gesagt, sie wird eben gerade nicht abgegeben, weil der Mensch kann sich da nicht rausreden und sagen, ich bin nicht aufgerufen. Aber wie man das zusammenbringen kann, das würde mich sehr interessieren aus dieser christlichen Perspektive.
Also ich finde, das ist ja tatsächlich der Punkt, ja, wo man ja immer sozusagen, wenn man über Versöhnung, Rechtfertigung in christlichen Vokabeln spricht, so ein bisschen ins Schleudern gerät erstmal im Nachdenken und sich fragt, ja, wenn wir sowieso alle gerettet werden und darauf hoffen können, dann bleibt für uns ja irgendwie nichts mehr zu tun. Also Prädestination könnte dann ja auch irgendwie problematisch werden. Ich glaube, ein Clou wird daraus, wenn man sich dann klar macht, dass die Hoffnung, die wir momentan formulieren, und das ist ja tatsächlich was Spannendes an religiösen Menschen, ja, also das ist auch nicht von mir, das ist, haben andere, Rolf Schieder beispielsweise, von dem habe ich das mal so schön auf den Punkt gebracht, gelesen, dass er gesagt hat, das Spannendste an religiösen Menschen ist eigentlich diese Imaginationskraft, ja, die können sich vorstellen, dass diese Welt ganz anders ist. Und das ist doch eigentlich was Interessantes, und denn diese Vorstellung, eine Hoffnung zu haben, dass diese Welt, in der wir leben, eine ganz andere sein kann, eine erlöste Welt, die sagt ja eigentlich eine ganze Menge über unsere Gegenwart aus. Nämlich, wie sich Menschen, also im Hier und Jetzt, denn eigentlich eine bessere Welt wünschen würden. Und da gibt es durchaus ja auch säkulare Parallelen zu, also in der Theoriebildung, in der Soziologie oder so, die Rede von Social Imaginaries, das soziale Imaginäre, da arbeiten Kollegen von mir in Berlin sehr stark mit. Also man hat so ein Set aus Werten, aus Gesetzen, aus Symbolen, aus Normen und so weiter. Und erst in diesem Set imaginieren Menschen sozusagen ihr soziales Ganzes, in dem sie sich bewegen. Und da gehören solche Utopien, solche Hoffnungsvorstellungen, selbstverständlich auch Symbole, ja, religiöse Symbole, wie stark kann das sein, gehören die ganz stark mit rein. Und das kriegen wir, glaube ich, auch trotz aller Rationalisierung und so weiter nicht weg, sondern das behält eine ganz große Stärke. Und wenn dann sozusagen man dann Versöhnungsbedürftigkeit eben nicht platt versteht im Sinne von, was soll ich machen, ja, sondern in dem Sinne, zu sagen, naja, das gibt mir einen Horizont für mein Handeln. Auch wenn ich weiß, dass ich am Ende nicht derjenige bin, der das letztgültig bewältigen wird. Das ist ja, finde ich, sogar eine Form von Demut, die mir das Ganze gibt. Zu sagen, ich bin nicht derjenige, der am Ende diese Welt retten wird, aber ich kann echt eine Menge Schritte dahin gehen, dass ich dem entgegenlebe, sozusagen. Das würde ich tatsächlich mit einem großen Potenzial sehen für ja, das Thema, über das wir hier reden. Ne?
Spannend. Also es bleiben noch einige Fragen offen. Vielleicht schaffen wir es noch, darüber zu diskutieren. Also ganz große Stichpunkte oder Schlagwörter sind hier so die individuelle Verantwortung für mich versus die strukturelle bzw. systematische Verantwortung. Also wo geschieht dann hier die Herausforderung, dass dann genau aus dieser Perspektive, dass ich nicht dafür da bin, die Welt zu retten, das ist schon mal insofern gut, weil viele sich hier erschlagen fühlen, im Sinne von, soll ich jetzt die Welt retten? Das führt aber dazu, dass der Blick häufig dann sehr auf eine individuelle Verantwortung hinabgleitet, ich sage bewusst hinabgleitet, weil es auf der einen Seite was Großes ist, klar, individuelle Verantwortung, aber zeitgleich wissen wir heute ganz klar wissenschaftlich, die individuelle Verantwortung führt eben leider immer noch, wird nicht dazu führen, dass wir die Welt retten können. Wir brauchen hier strukturelle Veränderungen, und da sind natürlich Religionsgemeinschaften beauftragt meines Erachtens nach, das ist meine Position hier, weiterhin, oder nicht weiterhin, sondern damit zu beginnen, stärkere Lobbyarbeit fast schon zu leisten, aber in einem Lobbyarbeit für ihre eigene Perspektive der Schöpfung, wenn wir diesen Begriff weiter verwenden wollen, im Sinne von, wie schaffen wir es, strukturelle Herausforderungen bei diesem Thema anzugehen? Wie schaffen wir es, die großen Verantwortlichen in die Mangel zu nehmen, wollte ich fast schon sagen, aber es klingt so negativ, aber ja, in Verantwortung zu ziehen? Und wie schaffen wir es, dass dieses Bild, was häufig assoziiert wird mit dieser individuellen Verantwortung im Sinne von der Mensch, der dann kurz mal irgendwie sich leisten kann, für eine Woche auf die Malediven zu fliegen und ganz viel CO2-Emissionen verursacht und dann im Sinne eines Ablasshandels, wie man dieses Bild gibt es ja mittlerweile, seine CO2-Emissionen wieder gut macht durch eine kleine Spende. Ja? Also das ist für mich ganz klassisch das Bild für individuelle Verantwortung, die hier fruchtbar gemacht werden kann, aber die definitiv nicht ausreichen wird. Und das sind für mich so diese Herausforderungen, die ich häufig sehe von Seiten Religionen und gerade von dem, was du auch gesagt hast. Das würde ich gerne nochmal erörtern wollen. Genau, vielleicht aber greife ich hier ganz kurz an und würde versuchen herauszufinden, wie eine islamisch-theologische Antwort auf diese Perspektive aussehen kann. Vielleicht gibt es, oder ich meine sogar mich zu erinnern, dass es eine evangelische Perspektive gab, die ähnlich ist. Und zwar spricht man in islamisch-theologischen Kontexten häufig von der individuellen, also individuelle Verantwortung versus gesellschaftliche Verantwortung. Also Fardul Kifaya ist der arabische Begriff. Also im Sinne von eine Sache ist so lange, also es gibt Dinge, die sind quasi für jeden, jeder ist irgendwie verantwortlich, so wie, was gibt es da als Beispiel zu nennen? Also jeder Muslim oder jede Muslima sollte wissen, wie man betet, so nach dem Motto. Und dann gibt es Wissen, und daraus führt aber auch später die Handlung, dass so lange von allen dann erlernt werden muss, bis es genug Menschen gibt, die es tun können. Also im Sinne von, das klassische Beispiel wäre da, was man häufig anführt, Totenwaschung, ja. Also wenn es nicht genug Menschen gibt, die Tote waschen können, müssen es eben dann alle erlernen, so lange, bis es wieder genug gibt, so im Sinne von, ne? Und diese Perspektive gibt es im Kontext dann des Handelns, dass man sagen kann, solange quasi es nicht ausreichend ist, dass es Einzelne tun, sind wir alle beauftragt, es zu tun. Und wenn wir dann bei diesem Thema Nachhaltigkeit bleiben und im Hinblick auch auf Umweltschutz in einem nächsten Schritt, also ökologische Nachhaltigkeit, dann wäre das der Auftrag quasi so, dass das dann quasi individuell, also das Thema insofern strukturell angegangen werden muss, als dass man das, dass alle verantwortlich sehen, zu handeln und gleichzeitig aber betrachtet werden muss, wie schaffen wir es, das Große und Ganze zu ändern, damit, weil es eben nicht, also der Auftrag ist eben dann nicht, dass langfristig die Verantwortung bei dem Individuum jeweilig bleibt, sondern die Utopie wäre dann tatsächlich, dass es wieder von alleine läuft. Und dafür müssen wir das Ganze strukturell annehmen. Und das wäre für mich, glaube ich, so eine Perspektive, die vielleicht Impulse geben kann im Hinblick auf diese Geschichte. Also im Sinne von, aktuell sind wir alle beauftragt, mehr zu tun, als nur auf das vierte Paar Schuhe zu verzichten oder auf den bestimmten Flug zu achten. Also wir sind beauftragt, vielleicht sogar noch mehr, also noch weniger zu kaufen, als wir sowieso schon tun, noch weniger zu konsumieren und. Um so ein Gleichgewicht herzustellen. Aber das ist eben nicht das langfristige Ziel. Das langfristige Ziel ist es, wieder ein Gleichgewicht herzustellen, das dazu führt, dass das Individuum im Einzelnen nicht mehr so stark in den Mittelpunkt dieser Verantwortung gerückt wird. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will.
Wenn ich reagieren darf, absolut. Denn also klar, aus einer ethischen Perspektive würde ich sagen, das ist ja genau die große Auseinandersetzung von Individual- und Sozialethik. Und da würdest du jetzt bei mir absolut offene Türen einrennen, dass ich sagen würde, solche Fragen sind absolut Thema, naja, letztlich also auf staatlicher Ebene eben Aufgabe für den Staat und seine Verwaltung, ja, also über Gesetzgebung und Verwaltungsdurchsetzung das Ganze in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich letztlich eine globale Herausforderung und muss überstaatlich organisiert werden, was es schwieriger macht, weil da schwieriger ist, wen adressieren wir da eigentlich als Weltgemeinschaft oder so, also konkret gesprochen. Aber das genau, also da würde ich sagen, ist es ja sehr spannend, dass dann eben ethische Diskurse und auch religiös konnotierte ethische Diskurse ja sowas wie eine vorjuridische, präskriptive Klärung sind. Also bevor das Ganze ja, letztlich in Gesetzesinitiativen oder Gesetzestexte mündet, wir eine ethische Debatte darüber führen, was denn eigentlich die Vorstellung vom Guten ist, die wir haben. Ja, denn das ist, also wir haben ja sozusagen rechtlich dann eine Vorstellung vom Richtigen. Da kann man jetzt so mit Habermas oder so, kann man da kommen mit dieser Unterscheidung. Eine Vorstellung vom Richtigen, und da ist mir dann auch egal, warum Menschen das machen. Wir beschließen dann, wir sanktionieren, wenn sie das nicht machen. Ja, also wir haben, was weiß ich, im Steuerrecht oder so, wenn Menschen ihre Steuer nicht zahlen, sondern da bei der Steuererklärung betrügen, dann sanktionieren wir das strafrechtlich, und dann wird überhaupt nicht nach Gründen gefragt oder sowas, ist halt verboten. Da haben wir eine Vorstellung vom Richtigen. Da hinzukommen, da haben wir, und da wäre ich absolut bei dir, da müssen wir hinkommen mit Vorstellungen vom Guten. Und das sozusagen, um das kurz zu erklären, Vorstellungen vom Guten, die sind begründungspflichtig. Ja, also die Vorstellung vom Guten, die basieren auf bestimmten Weltanschauungen letztlich, weil aus diesen Weltanschauungen ergeben sich bestimmte Werte, Normen, die man ableiten kann, und die können sehr unterschiedlich sein, und im Idealfall ist dann aber die Vorstellung des Richtigen, zu dem das Ganze führt, eine begründungsoffene. Das heißt, also wo wir das beispielsweise jetzt als einfaches Beispiel zum Nachvollziehen, vielleicht sowas wie die Menschenrechte. Ja, also den Menschenrechten kann man jetzt echt nicht nachsagen, dass sie aus religiösen Kontexten erwachsen sind. Also gerade als christlicher Ethiker würde ich da sehr vorsichtig sein, das zu reklamieren, sondern im Gegenteil, das ist in der historischen Genese zum Teil gegen echt Widerstände aus den christlichen Glaubensgemeinschaften etabliert worden. Was aber nicht heißt, dass man, wenn man heute auf Menschenrechte schaut, nicht auch sagen kann, wir haben höchst unterschiedliche Vorstellungen vom Guten, die da drin münden können. Die Idee der Menschenrechte ist begründungsoffen. Und wir können mit einer islamischen Anthropologie, mit einer evangelischen Anthropologie, einem evangelischen Menschenbild, wenn es sowas gibt, durchaus plausible Begründungen finden, warum die Menschenrechte überzeugend sind. Und man braucht überhaupt keine Religion. Man kann auch das ganz säkular machen als zugesprochenes Recht. Wir haben uns halt darauf geeinigt, die gelten. Das heißt, das hält das aus. Ja, dieses begründungsoffene Prinzip des Richtigen hält das aus, dass es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen vom Guten gibt, die alle als Begründung taugen. Und ich glaube, das ist bei Nachhaltigkeit ähnlich. Ja, also wir können aus verschiedenen religiösen Vorstellungen von einem monotheistischen Glauben an einen Schöpfergott ausgehen. Wir können und damit zur Erhaltung dieser Schöpfung kommen letztlich. Wir können, das wäre jetzt meine evangelische Perspektive, aber Esma hat es ja für die islamische Ethik genauso formuliert, über Gerechtigkeitsargumentationen dazu kommen, dass wir sagen, aus einer religiösen Weltanschauung, die bestimmte Gerechtigkeitsprinzipien begründet, kommen wir dahin, dass eben weil Menschen im globalen Süden, weil nichtmenschliche Natur oder Schöpfung so massiv betroffen ist von unserem Handeln und das eine Anfechtung unserer Gerechtigkeitsvorstellung ist. Gerade deswegen müssen wir offensichtlich umdenken und zu nachhaltigem Handeln kommen. Und das sind verschiedene Vorstellungen vom Guten, und es kann auch eine ganz säkulare Vorstellung geben, wo man sagt, irgendwie bleibt mir weg mit Religion, ja, ich gucke hier irgendwie auf irgendwelche Daten oder sowas und sehe dann, das geht schief. Also begründe ich nachhaltiges Handeln. Oder ich habe keine monotheistische Religion, sondern habe die Vorstellung einer beseelten Natur. Ja, und begründe daraus Eigenrechte eines Flusses, eines Waldes, dem ich eine Heiligkeit zuspreche oder dem ich überhaupt nur personale Rechte zuspreche. Was dann aus einer naturwissenschaftlich geprägten nordwestglobalen Perspektive total absurd klingt, für Maori in Neuseeland aber total selbstverständlich im Zweifel ist, zu sagen, naja, natürlich hat dieser Fluss personale Rechte, die im Zweifel, solche Fälle gibt es ja, auch vor Gericht advokatorisch durchgesetzt werden können. Also ein Eigenwert oder ein Selbstwert, der überhaupt nichts mit uns Menschen zu tun hat. Und diese ganz unterschiedlichen Vorstellungen vom Guten, die zu artikulieren auf Grundlage der eigenen Tradition, Und dabei offen zu bleiben, dass es eben auch ganz andere Vorstellungen vom Guten gibt, die sich aber dann, also dann kann man nach Schnittmengen schauen, wo da ähnliche Zielvorstellungen sind und daraus eine Vorstellung vom Richtigen zu entwickeln. Und ich würde dir absolut zustimmen, das taugt nicht, wenn wir das als auf der Ebene individueller Verantwortung belassen. Denn das ist, dann haben wir erstens meistens eine sehr starke Moralisierung, was also in der Regel nicht sehr zielführend ist, und zweitens tatsächlich der Komplexität und der Größe des Problems einfach auch nicht gerecht würde. Da wäre ich absolut bei dir, ja.
Vielen Dank. Ich würde gern zwei Punkte aufgreifen, die mir jetzt beim Zuhören einmal deutlich geworden sind und andererseits so ein bisschen an das anknüpfen, was ihr gerade besprochen habt. Also einmal bemerke ich erstmal so für mich, Nachhaltigkeit könnte oder ist vielleicht schon, auch mit unserem Gespräch heute, ein Querschnittsthema der Theologien aus ganz unterschiedlichen Traditionen. Seht ihr, dass es hier schon Zusammenarbeit gibt? Oder würdet ihr denken, da könnte man noch mehr machen?
Beides.
Beides.
Stimme ich. Esma, willst du? Oder?
Nee, stimme ich hier voll zu. Also es gibt auf jeden Fall bereits einige Arbeiten, interreligiös passiert da schon einiges, würde ich ganz klar sagen. Gleichzeitig muss viel mehr geleistet werden. Ich bin da vielleicht manchmal einfach zu kritisch, das wird mir auch nicht selten vorgeworfen. Aber was mir tatsächlich fehlt, ist eine kritische, zu teilen eigene Perspektiven dekonstruierende Arbeiten, gemeinsame Arbeiten. Weil das, was ich beobachte, wenn es um interreligiöse Arbeiten zu dem Thema geht, sind häufig eben im Sinne von, wie du Clemens gesagt hast, Bewahrung der Schöpfung, sitzen wir zusammen, und es ist auch super spannend, deshalb ist das Thema auch mittlerweile so in, auch für im Schulkontext und dergleichen, weil man sich wirklich einig ist. Also es ist ein Thema, in dem man, das merkt man ja bei mir und Clemens gerade, glaube ich, gerade auch, in dem man erstmal eine gute, ungefähre Vorstellung, wenn wir bei dem Guten bleiben wollen, von dem Guten hat. Also erstmal grundsätzlich, also wie der Weg zu diesem Guten aussieht, das kann diskutiert werden. Aber was das Gute hier ist, also das moralisch Richtige, wenn wir es so bezeichnen möchten, dann geht es ganz klar darum zu sagen, ja, Schöpfung, wenn wir auch mit diesem Begriff weiterarbeiten wollen, muss bewahrt werden. Schöpfung darf man nicht willentlich zerstören. Man hat ein großes Interesse, dass die Welt erstmal erhalten bleibt. Und daran knüpfen auch alle Traditionen in irgendeiner Art und Weise an. Das heißt, wir finden keine Tradition innerhalb der abrahamischen Religion, die das Gegenteil behaupten würde. Und das macht es so spannend, zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig besteht die Gefahr, dass man sich aber nur noch blind wiederholt. Und das ist das, wo ich mir tatsächlich mehr zusammenarbeiten wünsche. Und das eben auf der einen Seite auf einer theoretisch-wissenschaftlichen Arbeit. Aber gleichzeitig wünsche ich mir auch stärkeren Wissenstransfer in diesen Bereichen. Also Wissenstransfer insofern, wir gemeinsam interreligiös uns die Frage stellen müssen, wie schaffen wir es aus diesen einzelnen wissenschaftlichen Zusammenarbeiten, die aber auch natürlich im nicht-wissenschaftlichen Kontexten bereits stattfinden, etwas zu erarbeiten, was gesamtgesellschaftlich spannend sein kann. Also nicht nur unter uns im stillen Kämmerlein gemeinsam zu arbeiten, sondern etwas zu erarbeiten, was eben gesamtgesellschaftlich andocken kann und auch vielleicht nicht schon im interreligiösen Rahmen bleibt, sondern eben auch im interdisziplinären Rahmen. Und damit kommen wir zurück zu dem eingangs erwähnten Frage von dir, liebe Jasmin, die Frage danach, gibt es Anknüpfungspunkte seitens der nicht-theologischen Perspektiven? Und genau hier ist diese Zusammenarbeit erwünscht.
Danke. Clemens, magst du?
Ja, also wenn ich ergänzen darf und also so richtig die Kontroverse wirst du mit uns beiden nicht hinkriegen, also ich würde es ähnlich teilen, die gibt es, diese Zusammenarbeiten, die sind, also wie wir jetzt auch schon gesagt haben, in allen theologischen Kontexten sind es nicht so wahnsinnig viele. Also ich kann da jetzt erstmal nur für Wissenschaftskontexte sprechen, in denen ich mich bewege. Da sind es nicht so wahnsinnig viele, die es machen, und die arbeiten eigentlich ganz gut zusammen. Und es wäre absolut spannend, da würde ich zustimmen, das zu intensivieren, denn das ist natürlich auch das eigentlich Interessante dann, glaube ich, wenn man diese verschiedenen Vorstellungen vom Guten dann aber schon tatsächlich ausformuliert. Also eben nicht bei Schlagworten stehen bleibt, wie es natürlich in Religionsgemeinschaften dann häufig stehen bleibt. Also da ist irgendwie eine Überschrift und ja, was dann da tatsächlich drunter verstanden wird, das ist ja also in gelebter Religion, das ist ja sowieso nochmal was ganz Spannendes, ja. Also ob nicht auch in christlichen oder muslimischen Kontexten unter so Schlagworten wie Bewahrung der Schöpfung nicht eine ganze Menge Überzeugungen, Weltanschauungen, Glaubensinhalte stecken, die jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt zum Kern der Glaubensaussagen der eigenen Religion gehören würden, sondern wo ganz stark naturreligiöse Vorstellungen, esoterische Vorstellungen, ohne das abzuwerten, ja, aber mit reinspielen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal sehr lohnenswert, auch auf einer, einfach auf einer, erstens das zu reflektieren, aber eben auch auf einer theologischen Ebene zu schauen, zwischen den verschiedenen christlichen Theologien, der islamischen Theologie, der jüdischen Theologie, das auszudeklinieren, was sind denn jetzt eigentlich die Vorstellungen vom Guten jenseits von Überschriften, die wir formulieren? Und an welcher Stelle trennt sich das vielleicht auch, was ja überhaupt nicht schlimm sein muss? Also da eine Pluralität von Argumentationen durchzuspielen und tatsächlich auch auszuformulieren, das kann ja auch sehr bereichernd sein, dass man sagt, an bestimmten Punkten trennt sich dann die Argumentation sehr wohl, was überhaupt nicht in Frage stellt, dass wir letztlich zu ähnlichen oder sogar gleichen Artikulationen einer Vorstellung vom Guten kommen. Dass das intensiviert werden kann, unbestritten. Ne? So viel erstmal vielleicht.
Ich würde jetzt gerne noch einen Begriff aufgreifen, den Esma vorhin genannt hat, nämlich den Begriff des Greenwashings. Und das in Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast, Clemens. Es bräuchte jetzt vielleicht gar nicht unbedingt eine religiöse Tradition oder eine religiöse Perspektive, um Nachhaltigkeit oder das Gute in irgendeiner Form begründungseinsichtig zu machen oder dergleichen. Inwiefern passiert denn so etwas wie Greenwashing mit Blick auf Religion und den Diskurs um Nachhaltigkeit? Oder ist Nachhaltigkeit so etwas wie ein Add-on, was sich Religionen gerade, sagen wir, dazu aufdrücken, oder wird es gelabelt? Ist Religion einfach nachhaltig? Wie ist da eure Einschätzung dazu?
Ja, also ich würde schon ganz klar sagen, dass, wenn ich jetzt von der islamischen Theologie spreche, wir durchaus spannende Perspektiven finden innerhalb der islamischen Geistesgeschichte, auch gerade zu Beginn der islamischen Geistesgeschichte, die man heute fruchtbar machen kann für ethische, umweltethische Implikationen. Und gleichzeitig besteht aber genau hier die Gefahr, dass man solche Perspektiven unkommentiert eins zu eins auf heute adaptieren möchte, ohne sich grundlegendere Fragen zu stellen. Soll heißen, um das vielleicht nochmal zu spezifizieren, es reicht meines Erachtens eben nicht aus, nur über umweltethische Fragen zu diskutieren. Oder wenn wir bei Bildung bleiben, Umweltbildung im klassischen Verständnis der 70er Jahre im Sinne von Umweltbildung als die Frage danach, wie wir nachhaltig, ressourcenschonend mit der nichtmenschlichen Schöpfung und den Menschen umgehen können. Das ist schön und das ist wichtig und das kann man definitiv in den jeweiligen Schriften auch also man sieht, dass es da eine Tradition gibt, die dem sehr positiv zugewandt ist, aber das Thema ist viel größer zu betrachten und braucht eine viel ganzheitlichere Perspektive. Soll heißen, die Frage nach dem Menschen wird dadurch bereits tangiert. Die Frage nach sozialethische Fragen werden tangiert. Die Fragen nach eigenen orthodogmatischen Perspektiven werden tangiert. Deshalb finde ich es immer so spannend. Clemens, du hast es gerade vorhin gesagt, wir sind nicht viele, die zu dem Thema arbeiten. Und wenn man mit Kolleginnen spricht, die das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, hört man ja häufig sowas wie, oder auch unter vorgehaltener Hand, das Thema ist ja so ein exotisches Thema, so ein Randthema der Theologie. Und ich will genau das Gegenteil behaupten. Das ist das Thema, das die ganzen jeweiligen Theologien, wenn wir von der islamischen Theologie auch sprechen, an diese rütteln kann. Weil eben alle Fragen der islamischen Theologie tangiert werden durch die Frage danach, wie wir mit dem anderen Nichtmenschlichen umgehen. Weil es ist ein Generationsthema, es ist ein Gerechtigkeitsthema, es ist ein Verantwortungsthema, es ist ein sozialethisches Thema, es ist ein Thema im Umgang mit den eigenen gelebten Religiosität, es ist die Frage nach dem Umgang mit eigenen Traditionen, und so weiter und so fort. Und ich kann das bis ins Unendliche bringen. Das heißt, die Frage rüttelt insofern auch an Kernfragen der islamischen Theologie. Also wie gehen wir mit, also du hattest Hermeneutik erwähnt, lieber Clemens. Also auch da, welche hermeneutischen Perspektiven erlauben uns jeweilige Perspektiven und Standings, also so Positionen einzunehmen und so weiter und so fort. Das heißt, das Thema ist unglaublich spannend, unglaublich groß. Und das, was gerade getan wird, ist schon ein erster Versuch. Und ich würde behaupten, vielleicht war es sogar eingangs hier und da mal im Sinne von Greenwashing, aber ich würde schon behaupten, dass das, was ich sehe im Kontext der islamischen Theologie zumindest, ernsthafte Bemühungen sind. Vor allem schon allein deshalb, weil Musliminnen weltweit ja tatsächlich existenziell bedroht sind. Also wir denken an Bangladesch, wir denken an Pakistan, wir denken an Indonesien und Malaysia, also überall da, wo große Population, muslimische Populationen auch leben, werden sie existenziell bedroht. Muslimische Klimageflüchtete aus Zentralafrika, diese nehmen ja auch zunehmend zu. Das heißt, die jeweiligen Theologien müssen Antwort darauf geben. Aber das, was getan wird, ist meines Erachtens eben daher zu wenig, weil es immer noch auf dieser Ebene von, wir müssen nur darüber diskutieren, dass wir mehr individuell mehr Strom sparen müssen oder weniger Müll produzieren müssen, und dann, damit ist es getan. Nein, eben nicht. Die islamische Theologie muss sich hier mit ihrer eigenen, hatte ich ja bereits erwähnt, mit den eigenen Narrativen auseinandersetzen, mit den eigenen jeweiligen Traditionen auseinandersetzen und sich die Frage gefallen lassen, wo war es eben tatsächlich verantwortlich für anthropozentrische Perspektiven, wo brauchen wir neue Narrative, also wo brauchen wir neue Perspektiven auf die Frage nach dem Menschen, wo bedarf es philosophisch-ethischer neuer Diskussionen, die Frage nach dem Guten, wie kann man sie heute erarbeiten, unabhängig von jenen Perspektiven, die vielleicht bisher dominiert haben. Und das sind, glaube ich, daher große Fragen, und daher will ich ganz klar sagen, reicht es eben nicht aus, was primär zurzeit geleistet wird. Was nicht heißt, dass es nicht auch andere Zugänge gibt, die gibt es allemal, aber sie müssen intersektionaler sein, sie müssen ganzheitlicher sein und sie müssen vor allem viel stärker auch im Wettstreit der Plausibilitäten interreligiös und interdisziplinär geleistet werden, diese Diskurse.
Ja, also kann mich dem auch wieder nur sehr anschließen. Ich glaube, Jasmin, was du anfangs oder also Greenwashing, ich tue mich ja auch immer ein bisschen schwer mit dem Begriff, also das moralisiert dann irgendwie so. Mhm. Ich würde erstmal wahrnehmen, Religionsgemeinschaften und Menschen in Religionsgemeinschaften sind natürlich wahnsinnig divers. Und dementsprechend ist es natürlich so ein Thema wie Nachhaltigkeit immer auch umstritten innerhalb der Menschen, die eine Religionsgemeinschaft bilden. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unter den Teppich kehren. Dass es da auch ganz starke Beharrungskräfte und Widerstände gibt. Also Thorsten Mayreis, mein Chef, hat mal von einer agonalen Arena gesprochen, in der letztlich Nachhaltigkeitsdiskurse verhandelt werden. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz spannendes Bild, weil natürlich auch Menschen mit sehr guten oder für sich erstmal sehr plausiblen religiösen Argumentationen genau das Gegenteil von dem für sich plausibilisieren würden im Vergleich zu dem, was wir hier sagen. Und dann kommt ja also gerne so dieser Stammtischvorwurf, gerade irgendwie im evangelischen Kontext, ja, das ist irgendwie, ob jetzt die EKD-Synode tagt oder ein grüner Parteitag zusammenkommt, das ist dann zum Verwechseln ähnlich oder so. Ich meine, das ist jetzt gerade wieder, da würde ich dann schon sagen, da würde ich auch das Bemühen von Religionsgemeinschaften oft auch gar nicht dann schmälern wollen. Also die EKD-Verantwortlichen hier in Deutschland, die sich gerade echt verprügeln lassen öffentlich für ihren Beschluss, für das Tempolimit in dienstlichen Kontexten und sowas. Also da gibt es, glaube ich, schon wirklich starke Bemühungen, die ich dann auch nicht schmälern würde, sondern sagen würde, ja, das sind Aushandlungsprozesse und die können wir argumentativ stützen. Und das, was unsere Aufgabe ja ist als TheologInnen, ist, wir kritisieren Religion, ja. Also das ist unser Job. Wir machen ja nicht Religion an der Uni, sondern wir sind ja erstmal auch eine Selbstkritik natürlich. Also ich würde eben immer sagen, meine Expertise ist das evangelische Christentum und dementsprechend, da hatten wir den vorherigen Punkt, bin ich, wenn wir tatsächlich von Religion übergreifend sprechen, auch total darauf angewiesen, dass wir das im interreligiösen Gespräch dann machen Kolleginnen aus den anderen Konfessionen und Religionen. Und natürlich ist der Nachhaltigkeitsbegriff an sich auch angreifbar, das ist ja klar. Ja? Also der ist völlig austauschbar geworden in vielen Debatten. Man kann das zu Recht, glaube ich, in Frage stellen. Also gibt es irgendeinen DAX-Konzern, der keine Nachhaltigkeitsabteilung hat? Ja, was sagt es dann eigentlich? Was trägt der dann noch aus? Irgendwie alles ist nachhaltig, so seit, weiß nicht, Ende der 90er oder so, gibt es überall dann Nachhaltigkeitsstrategien und das ist dann irgendwie so ein One-Pager, ja, wo man irgendwie eine Vision formuliert und dann legt man es zu den Akten. Auf der anderen Seite, das, was erstmal gerade nochmal eingeführt hat, das finde ich eigentlich eine Stärke tatsächlich vom Nachhaltigkeitsbegriff, weswegen ich an dem auch festhalten wollen würde. Nämlich gerade, wenn man sich das nochmal klar macht, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit, heißt ja eben nicht Ökologie. Natürlich kann man da mit gutem Recht von einem ökologischen Primat sprechen oder sowas, weil das nun mal echt die Ressourcen sind, wenn die wegbrechen, dann haben wir ein Problem. Aber natürlich hat Nachhaltigkeit eine soziale Dimension und das ist eine ganz starke Begründungsperspektive. Auch wir haben über Gerechtigkeit gesprochen, die ja eben auch dann, wenn ich nicht zu der Einsicht komme, dass es sowas wie einen Eigenwert von Natur gibt. Aber gerade die Fragen von Klimawandelfolgen, die Fragen von Ressourcenverbrauch, also da reden wir intragenerationell, aber auch intergenerationell für künftige Generationen. Das ist ja spannend. Ja? Das ist eine relativ neue Idee eigentlich, dass Generationen von Menschen, die noch nicht da sind, dass man auf deren Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Und das muss man ja auch begründen. Also ich meine, klar, das kann man postulieren, aber das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil dann kann man in der Debatte wenig gewinnen. Dann sagt man nämlich entweder, ja, das ist doch total plausibel, das müsst ihr alle verstehen. Und wer das jetzt nicht versteht, der ist halt blöd. Das kann man machen. Das sind dann aber oft leider die Leute, die dann anschließend Bolsonaro oder Trump wählen oder so. Oder man sagt, ja, das ist irgendwie so furchtbar kompliziert, das kann man gar nicht richtig erklären. Auch das ist echt schwierig in Debatten. Und ich glaube, über religiöse Gerechtigkeitsvorstellungen kann man sehr wohl sehr deutlich klar machen, warum es ein Gerechtigkeitsproblem ist, Menschen in anderen Teilen der Welt massiv leiden zu lassen unter beispielsweise Klimawandelfolgen, unter unserem Ressourcenverbrauch hier im globalen Norden, Nordwesten. Und dass es da sozusagen überzeugende Erklärungszusammenhänge gibt. Und dass es eben diese massive soziale Dimension von Nachhaltigkeit gibt, die verschränkt ist mit einer ökologischen Dimension und auch einer kulturellen Dimension übrigens, wo dann Religion ja auch nochmal ganz spannend reinspielt. Das halte ich schon für sehr plausibel und da eben auch ich würde da mehr Potenzial drin sehen als Gefahr sozusagen. Aber dass natürlich die Selbstkritik der eigenen Traditionen, des eigenen institutionellen Handelns über die vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte der erste Punkt dabei ist, selbstverständlich, ja.
Wenn ich vielleicht ganz kurz da von dir was unterstreichen darf, weil es mir immer nochmal wichtig ist, weil es tatsächlich eine Kritik ist, die ich immer zu hören bekomme, so nach dem Motto, ja, was leisten denn Moscheen und wahrscheinlich auch eben Kirchen, Synagogen und dergleichen überhaupt für die Nachhaltigkeit, für die Nachhaltigkeitsentwicklung und dergleichen. Man dabei aber vergisst, dass diese jeweiligen Gemeinschaften, religiösen Gemeinschaften eben tatsächlich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung am Ende des Tages mehr oder minder plus minus paar Prozent immer noch ein Spiegel der Gesellschaft sind. Das heißt, auch innerhalb einer Moschee haben wir natürlich Kämpfe, gerade wenn wir bei dem Thema Generationskonflikte bleiben, dass dann natürlich darüber diskutiert wird, braucht es jetzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder nicht für den fünfstelligen Betrag, braucht es einen Nachhaltigkeitsberater oder Beraterin und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, Perspektiven, die man sich immer wieder vor Augen führen muss, wenn man über diese Themen spricht. Dass man dann sowieso nicht über diese jeweiligen Religionen als Subjekt spricht, im Sinne von der Islam sagt und die Muslime und Musliminnen folgen, sondern eben jeweilige Kämpfe innerhalb dieser Religionsgemeinschaften, was Positives darstellt, insofern, dass ja von dieser spannenden Heterogenität der jeweiligen Religionsgemeinschaften zeugt.
Ich würde jetzt gerne noch in den nächsten Minuten über den Begriff des Lernens sprechen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich die Zuhörenden nochmal darauf hinweisen, dass wenn sie gleich in den letzten Minuten nicht sich akustisch zu Wort melden möchten mit ihren Fragen oder Anmerkungen, gerne den Chat nutzen dürfen, um ihre Fragen da reinzuschreiben. Ich werde sie dann gleich vortragen. Ja, wir hatten ja, der Titel der Veranstaltung heißt ja Lernen, Lernen, Religion und Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt sehr viel über den Zusammenhang zwischen Religion und Nachhaltigkeit erfahren. Und das ist hochspannend insgesamt und außerordentlich komplex. Ich würde mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, können wir gewisserweise von Religionen lernen in puncto Nachhaltigkeit? Und kann man diese Lernprozesse selbst wiederum nachhaltig gestalten?
Soll ich mal anfangen? Ich würde nicht von Religionen formulieren, sondern vielleicht mit. Also meine Vorstellung von Lernen wäre ja, dass Lernprozesse immer zutiefst kontextgebunden sind. Also der Ausgangspunkt von Lernen, von Lernprozessen ist ja erstmal sowas wie eine Enkulturation auch. Ja. Also wir haben diese massive Situationsgebundenheit, die massive Kontextgebundenheit. Wir haben vor allem auch unglaublich viel eigentlich beiläufiges Lernen. Also es gibt ja diese hübsche Formulierung, wir können eigentlich gar nicht lernen, sondern die meisten Lern- oder Bildungsprozesse finden ja eigentlich gar nicht intentional statt, sondern ja eben eher beiläufig in den Kontexten, in denen wir uns bewegen. Und ich glaube, auf einer zweifachen Ebene kann man dafür argumentieren, dass da eben ein Lernen von Nachhaltigkeit, von nachhaltigen Zielen mit Religion stattfinden kann oder sollte, je nachdem. Also zum einen nochmal das, was Esma eingangs formuliert hat, das muss man ja absolut unterstreichen. Ein religiöses Weltbild ist global gesehen einfach nach wie vor der Normalfall. Das vergessen wir gerne, wenn wir in Berlin-Mitte diskutieren oder von mir aus auch in Deutschland. Aber die Idee, ein nicht religiöses Weltbild zu haben, ist eher der Sonderfall. Ja, und das kann man ja auch soziologisch irgendwie wirklich empirisch sehr hübsch nachzeichnen. Das heißt, für die meisten Menschen, sich das einfach klarzumachen, ist eine religiöse Weltausdeutung die Regel. Und das ist genau die Situation, in der Enkulturation stattfindet, in der Weltbilder, Menschenbilder sich entwickeln, Vorstellungen von sozialem Gefüge und so weiter. Und hier ist, glaube ich, dann eine ganz große Chance zu sagen, präskriptiv, ja, also Selbstkritik von theologische Selbstkritik von Religion, hier klarzumachen, zunächst mal Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft, was für Traditionsschätze da eigentlich bestehen im Blick auf die Entwicklung von nachhaltigen Perspektiven, die dann wiederum Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft so mit vermittelt werden können und das auch kontextsensibel. Ja, und damit eben, Kollege von mir macht das, mit dem ich eng zusammenarbeite, ist Alttestamentler im Kongo und jetzt seit ein paar Wochen Präsident der baptistischen Kirche im Kongo, Jonathan Kavusa, der eben genau an dieser Schnittstelle arbeitet und argumentiert, Nachhaltigkeit ist überhaupt kein Import sozusagen aus dem globalen Norden oder sowas, sondern zutiefst in christlichen Traditionen, in biblischen Traditionen verankert und plausibilisierbar. Und diese Normativität, diese Geltung der Autorität auch biblischer Texte, die ist dann für Menschen im Kongo beispielsweise die selbstverständliche. Ja, und da dann eben klar zu machen, nee, das ist jetzt, da kommen jetzt nicht drei Europäer und erklären euch übrigens, ihr müsst hier den Wald schützen oder sowas, sondern das hat was mit eigener Weltdeutung und eigener Weltanschauung zu tun und lässt sich damit plausibilisieren. Und das tatsächlich auch kontextsensibel mit einer Offenheit und Sensibilität für ganz heterogene Weltdeutungen und vielleicht auch Wissensproduktionen. Ja, also eine Wissensproduktion, die nicht nur auf der Ebene läuft, wie wir irgendwie rationale Lernprozesse in Schule und Universität oder so hier für uns in Deutschland formulieren würden. Ja, und dann ist, glaube ich, das Potenzial, und zwar kontextgebunden auch hier, ja, genauso denkbar. Also Kontext heißt ja jetzt nicht nur irgendwie woanders, sondern auch wir sind ja natürlich in so einem Kontext.
Vielen Dank. Erstmal magst du darauf antworten?
Ja, also ich kann es eigentlich jetzt mal wieder nur unterstreichen. Also genauso sehe ich das auch. Und ich denke, also diese Perspektive erst einmal mit Religion zu lernen, nicht von, also auch um diese, also was Sprache hier allein schon wieder ausmacht. Also im Sinne von, es ist nichts, was wir von den Religionen nehmen und dann laufen wir den Weg alleine weiter, sondern mit den Religionen gemeinsam können wir diesen Kampf gegen den Klimawandel quasi angehen, in dem zum Beispiel auch Bewusstseinsänderungen stattfinden können. Insofern, Bewusstseinsänderung meint hier Sensibilisierungsarbeiten für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Und da können Sie, ich glaube, das kann man insofern mit Religion lernen, als dass man auf der einen Seite durch diese emotional-motivationale Ebene vielleicht spannende Perspektiven gewinnen kann. Du hast es bereits erzählt, Clemens, wie traditionsgeladen eigentlich die islamische und wahrscheinlich auch die christliche Tradition und so weiter und so fort gerade zu diesen Themen was zu sagen hat. Natürlich muss man auch da historisch das Ganze betrachten. Also wenn die zum Beispiel an den Islam denken, wo er entstanden ist, mitten in der Wüste, heutige Saudi-Arabien, da fand eine absolute Abhängigkeit von der Mitgeschöpflichkeit quasi statt. Also das heißt, man musste quasi darauf achtsam sein im Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das war existenzielle Bedrohung schlechthin, wenn man das eben nicht war. Und entsprechend schreiben diese Schriften auch in genau diesen Kontexten genau über diesen achtsamen Umgang mit diesen natürlichen Ressourcen. Alles andere wäre ja selbstzerstörerisch. Und da kann man, glaube ich, noch ganz viel auch Spiritualität gewinnen. Also es gibt ja auch mittlerweile sehr viele auch nicht religiöse Aufrufe wieder zu einer spirituellen Ökologie im Sinne von, wie schaffen wir es hinweg? Du hattest es bereits, Clemens, gesagt, gerade im Sinne von Lynn White, nicht, dass die Religion verantwortlich ist für alles, also hinweg von einer Rationalisierung, die dazu führt, dass wir das vermeintlich nicht rationale abwerten, in der Art und Weise, dass wir es nicht mehr schützenswert erachten und wie wir da quasi einen anderen Weg finden, wieder zu einer Respiritualisierung fast schon von Schöpfung, hier Natur in dem Sinne. Und das sind, glaube ich, spannende Perspektiven, die wir gewinnen können. Und gleichzeitig kann Religion aufgrund dieser Heterogenität, die sie gerade in den großen Weltreligionen mit sich bringt, dazu führen, dass man sich stärker auf einzelne Lebensrealitäten fokussiert, um jeweilige Motivationen und Emotionen herbeizuführen bei diesem Thema. Soll heißen, Religionen können dazu behilflich sein, zu schauen, wie sieht der gelebte Islam zum Beispiel in Marokko aus, in Nordafrika. Ich habe jetzt Marokko genannt, weil ich dazu Forschung gemacht habe, unter anderem, wie zum Beispiel Religiosität und Umwelt dort gedacht wird. Und da sind zum Beispiel ganz spannende Perspektiven, die Dinge aus der islamischen Geistesgeschichte und Tradition zusammenbringen mit Perspektiven auf vorislamische Kulturen und Religionen, die dazu führen, dass man zum Beispiel zu Teilen bestimmte Tiere in einem bestimmten Umfang für schützenswert erachtet, wie Skorpione oder dergleichen, sie sich tätowieren lässt, weil man ihnen eine Heiligkeit zuspricht und dergleichen. Das sind spannende Perspektiven, die uns behilflich sein können, wenn wir erkennen, dass es nicht den einen Weg gibt, um Umweltschutz zu betreiben und Nachhaltigkeitsthemen anzusprechen, sondern dass es eine Multiperspektivität gebietet, um dieses Themas anzunehmen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich würde gern unser Gespräch öffnen, auch für die Zuhörenden. Sie haben jetzt die Gelegenheit, insofern Sie möchten, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Gedanken mitzuteilen oder auch einfach nur zu kommentieren. Nein? Na gut, wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich sagen, das, was du erstmal zuletzt gesagt hast, fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort. Es braucht Multiperspektivität, um Menschen zu erreichen in der Ernstnahme ihrer Situiertheit und ihrer Vorstellungen sowohl von Religion als auch herausgedacht aus ihren jeweiligen religiösen Traditionen und eben auch, falls sie nicht religiös sind, in Annäherung. Ich danke euch beiden sehr für dieses tolle Gespräch, was sicherlich bei der ein oder anderen Person noch ein bisschen nachwirken wird. Bei mir wird es zumindest so sein. Und würde dann Sie alle verabschieden in den Abend und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Jasmin, für die Moderation und erstmal für das wie immer spannende Gespräch.
Danke, lieber.
Und allen anderen fürs Kommen.
Ja, um diese Uhrzeit und das kurz vor, also am Wochenende. Bedarf auf jeden Fall großer Motivation und Emotionen, die man mit diesem Thema vielleicht verknüpft. Vielen Dank auch an dich, liebe Jasmin.
Gerne.